Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hallo, Massimo Maio ist hier. Schön, dass Sie dabei sind. Haben Sie als kleines Kind schon Horrorfilme geguckt? Wahrscheinlich ist man danach psychisch lädiert oder man wird begnadeter Horrorfilmemacher. Das hier war tatsächlich der allererste Film, den der Filmemacher Jörg Buttgereit jemals gesehen hat. Sindbads siebente Reise. Und Jörg Buttgereit ist ziemlich ikonischer Filmemacher geworden, Horrorfilmemacher geworden. Sehr produktiv, macht auch Theater, Hörspiele, ist Comicautor, war lange Teil der Westberliner Punkszene. Und über all das, über die Verbindung zwischen Horror, Kunst, Philosophie, Lebensfreude, hat Jörg Buttgereit jetzt ein Buch geschrieben, quasi seine Autobiografie. Das Buch heißt Nicht jugendfrei, Tagebuch aus West-Berlin. Und was er da vielleicht an neuen Erkenntnissen über sein Leben als Horrorfilmregisseur gewonnen hat, darüber sprechen wir jetzt mit Jörg Buttgereit. Herzlich willkommen.
Hallo.
In den Rezensionen zu deinem Buch und überhaupt zu deiner Arbeit kommt ständig dieses Wort Trivialkultur. Jörg Buttgereit liebt die Trivialkultur, auf keinen Fall irgendwie akademische Kultur, Gelehrtenkultur. Siehst du dich da drin? Was ist denn für dich Trivialkultur?
Also ich habe tatsächlich diesen Begriff Trivialkultur so ein bisschen forciert. Immer wenn was über mich irgendwo steht, schreiben die Leute halt irgendwas von Trash. Mhm. Und dieses Konzept des Trash behagt mir halt nicht, weil es so ein Label geworden ist. Und Trivialkultur hat für mich dann eben schon wieder das Wort Kultur mit drin und suggeriert auch, dass es gewollt ist. Also dass dieser naive Charme gewollt ist.
Mhm. Ne? Der geniale Dilettantismus dann sozusagen. Also Dilettantismus, aber dann doch irgendwie kunstfertig.
Genau.
Du beschreibst in deinem Buch sehr eindrücklich deine Kindheit, wie du zum ersten Mal Horrorfilme siehst. Sindbads siebte Reise, was wir gerade gehört haben.
Ein Fantasy-Film, müsste man sagen. Ist ja nicht wirklich ein Horrorfilm, trotzdem gehörnte Zyklopen Menschen fressen und so.
Ja, genau. Und wie alt warst du da, als du das gesehen hast?
Also das Buch fängt damit an und ich glaube, man fängt an, sich an Sachen zu erinnern, wenn man 3, 4 Jahre ist. Ja. Insofern muss das in etwa so lange her gewesen sein. Und der lief im Fernsehen, wahrscheinlich sogar im DDR-Fernsehen. Wir haben ja in West-Berlin Ostfernsehen bekommen, sodass ich ihn dann auch in Schwarz-Weiß gesehen habe. Ja. Der Film ist zwar von 1957, aber er ist quietschbunt und man darf ihn eigentlich nicht in Schwarz-Weiß sehen. Ja. Aber im Westen hat man Ostfernsehen eben nur in Schwarz-Weiß empfangen.
Und du beschreibst, wie du dich dann da hinterm Sofa versteckt hast, als du das gesehen hast. War erstmal keine positive Erfahrung dann sozusagen.
Ist schwer zu sagen, weil es ja tatsächlich eine Art Faszination in mir ausgelöst hat. Ich habe diese Geräusche, die wir jetzt hier am Anfang gehört haben, vernommen da hinterm Sessel und sagte mir, was mache ich eigentlich hier hinter dem Sessel, wenn da draußen das Leben tobt auf der kleinen Mattscheibe? Und dann habe ich mir das angesehen und war total fasziniert von diesem Zyklopen, der dann auch noch mit so einem Drachen kämpft. Und also da ist eigentlich alles drin, was man als Kind mochte und was mir meine Oma auch schon aus den Märchenbüchern der Gebrüder Grimm vorgelesen hatte. Da gab es ja auch diese Drachen, die dann geköpft wurden von so einem Helden. Dann gab es ja Splatter-Szenen mit dem bösen Wolf und Rotkäppchen und so weiter. Also man war da hart gewohnt als Kind in den 16, 17.
Das stimmt, wenn man diese Märchen gelesen hat, aber wenn man es dann vor sich sieht, ist es nochmal anders. Du schreibst ja auch, dass du dann auch sofort ins Kino gegangen bist, eigentlich mit 4, 5, 6 und dort auch schon weiter Horrorfilme geguckt hast.
Genau, das war mehr oder weniger dann auch unfreiwillig, sage ich mal, weil in diesen Jugendvorstellungen in Berlin-Schöneberg, da gab es eine Menge Kinos, ein paar existieren heute noch. Der Xenon gibt es noch, Odeon gibt es noch, das hieß früher Silvia, der Xenon hieß Colonna. Dann gab es den Notausgang, was es auch schon nicht mehr gibt. Und da liefen eben in der Regel nicht Kindervorstellungen, so mittags, oder vormittags um 11, aber um 13.30 Uhr und um 14 Uhr liefen sogenannte Jugendvorstellungen. Mhm. Und da wurden eigentlich immer Sachen wie Frankensteins Monster jagen, Godzillas Sohn, Draculas Rückkehr, Flucht vom Planet der Affen, halt so Zeug, so Science-Fiction und Horrorzeug. Sowas wollten wir als Kinder auch sehen, denn im Fernsehen gab es sowas ja nicht. Und dann sind wir ins Kino. Als ich noch nicht 6 war, das war scheinbar da so die magische Grenze, musste mein Vater immer noch mit. Und das hat ihm aber gefallen, weil er sich auch für diese Filme begeistert hat.
Das finde ich total spannend, weil ich habe einen kleinen Sohn, der ist 4 und der ist jetzt gerade in dem Alter, wo der so langsam anfängt, Videos zu gucken und der darf jetzt mal irgendwie so einen Tierfilm, kleinen Ausschnitt sehen oder sowas. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich dem jetzt irgendwie irgendeinen Godzilla-Film vorspiele mit 4, es kommt mir völlig absurd vor. Aus deiner heutigen Perspektive, ist das eine gute Idee?
Tja, was soll ich jetzt sagen? Man sieht ja, was aus mir wurde. Aber die Godzilla-Filme, die da damals liefen, die sind, für, sind ja aus Japan und die sind auch für ein Kinder- und Jugendlichenpublikum gemacht. Das sind schon Familienfilme. In Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn, den ich gerade schon erwähnt habe. Da geht es ja um den Sohn von Godzilla und Papa Godzilla beschützt ihn vor Riesengottesanbeterinnen, vor einer Riesenspinne. Dann geht es noch um so ein Wetterprojekt, eigentlich hochaktuell. Also alles Sachen, die jetzt ja nicht so horrorfilmmäßig sind. Und in Japan sind diese Monster ja auch nicht unbedingt was Grausames, sondern mehr so ein Synonym, so ein Symbol für Naturgewalten. Und als Kind identifiziert man sich natürlich auch eher mit Godzilla als mit diesen komischen Wissenschaftlern und so. Das heißt, Godzilla und diese Monster waren eigentlich meine Freunde und dass es andere Filme im Kino gibt, also Filme ohne Monster, war mir als Kind ja nicht bewusst.
Du hast es ja gerade schon ein bisschen beschrieben, woher diese Faszination kam. Also da passiert halt alles, was in den Märchen auch passiert und so. Aber wie würdest du das noch genauer beschreiben? Also wieso war dir das so wichtig als Kind und auch später Splatter, Horror? Was hat es für dich bedeutet?
Also diese Splatter- und Horrorsachen, das ist ja dann so die nächste Stufe gewesen. Ne? Okay. Irgendwann liefen auch in den Jugendvorstellungen zwar diese Dracula-Filme mit Christopher Lee, die ja die ersten Filme waren, die auch blutfarbig gezeigt haben, die britischen Filme. Und diese Splatter-Nummer, auf die ich dann später auch aufgesprungen bin, sage ich mal, hier in Berlin, das ist ja schon eine Revolte und ein Protest gewesen gegen die Zensurpolitik in Deutschland, die in den 80ern so langsam anfing, als die Videokassette eben die Kinderzimmer bedroht hat.
Mhm. Genau, darüber will ich nachher auch gerne mit dir sprechen und noch ein bisschen in deine eigenen Filme reinschauen. Sprechen wir noch über deine zweite große Wurzel, also kann man vielleicht so sagen, oder eine große Wurzel ist sind diese Horrorfilme früh und dann irgendwann die Punk-Szene in West-Berlin, da warst du auch ziemlich drin. Was hat es für dich bedeutet, die Punk-Szene, was war für dich daran so faszinierend?
Also es war einfach da und alle Leute um mich rum fingen an, sich die Haare abzuschneiden und es gab halt diese wilde, tolle, schnelle Musik und ich musste mich dann schon irgendwann fragen, beziehungsweise damit einherkam mit dieser Punk-Revolution, nenne ich es immer so schön hochtragend, kam ja auch dieser Do-it-yourself-Spirit. Also man wollte eine Gegenkultur entwickeln. Alle meine Freunde haben sich plötzlich eine Gitarre um den Hals gehangen und behauptet, sie sind Musiker. Ich war jetzt irgendwie eher der Filmfan und habe mir eine Kamera von meinem Geld, was ich zur Konfirmation bekommen habe, gekauft und dann auf Super 8 den nächsten Tag angefangen, Filme zu drehen. Und es ging immer darum, eben diese eine Art Gegenkultur zu machen und alles selbst zu machen. Jetzt keine Platten mehr von großen Labels zu kaufen. Man ist in Berlin hier in Schöneberg dann auch immer in den Zensor gegangen. Das war so ein Schallplattenladen von Burkhard Seiler. Und da ist man hingegangen und der hat einem erzählt, so das ist jetzt das neue heiße Ding aus London. Die Auflage hat nur 300 Stück. Wenn du die jetzt nicht kaufst, dann bist du selbst schuld. Also das war richtig so eine Religion. Und diese Schallplatten, die besitze ich auch alle noch. Die erste Single der einstürzenden Neubauten ist noch Mint bei mir. Das wird später dann meine Rente, hoffe ich.
Wir können ja mal hören, wie deine Art und Weise Punk machen damals klang. Du hast nicht Musik gemacht, sondern du hast Filme gemacht. Zum Beispiel ein Film über Freunde von dir, die eben Punks waren. Wir hören mal rein.
Du bist also Punker. Erzähl doch mal so.
Ja, ich bin 16 Jahre alt, war. Und in der Schule bin ich auch schon gewesen, aber bin ich rausgeflogen, war, weil das hat echt nichts gebracht bei mir, das hat echt voll abgenervt, war.
Ja, und deine Mutter hat mir erzählt, du warst schon mal im Gefängnis?
Ja, im Bau bin ich auch schon gewesen, 4 Monate, war. Da hat eine alte Oma aufgestochen, war. Da war ich so tierisch besoffen, war. Da kam so eine alte Omi, war, und naja, hab ich einfach zugestochen, war.
Also schon Punk, oder? Würdest du sagen, das war quasi deine Art, Punk zu machen mit Filmen?
Genau, also dieser Film, der Trend, Punkrocker erzählen aus ihrem Leben, wo mein Punkfreund Arnold einen Punk spielt, also die Sachen, die er erzählt, sind nicht wahr, aber er spielt einen Punk, wie sich den der Spießbürger vorstellt. Und dieser Film war im Grunde die Reaktion auf eine Dokumentation von Annette Humpe, der Idealsängerin, die damals eben so einen sozialpädagogisch wertvollen Film fürs Fernsehen gemacht hat, wo sie 7 Fragen an Punks und Polizisten gestellt hat. Und da haben wir uns überhaupt nicht wiedergefunden in dieser Dokumentation und haben dann diese Persiflage, sag ich mal, auf Super 8 gedreht. Die hat dann natürlich weder der Fernsehzuschauer noch Annette Humpe gesehen, sondern die wurde nur im Risiko oder so vorgeführt. Ja. Aber das war so dieser Reflex da drauf, die Sache wieder richtig zu stellen.
Und dann eben so do it yourself, dass ihr das eben selber macht.
Genau. wie man an dem blechernen Ton hört.
Ja. Ist jetzt übrigens auch bei YouTube zu sehen, falls sich denn jemand anschauen will. Heißt Trend, einer der ersten Filme von Jörg Puttgereit.
Von 1981, glaube ich.
Ja, genau. Kommen wir zu den eigenen Horrorfilmen, die du dann gemacht hast. Splatterfilme, Horrorfilme. Einer der bekanntesten ist wahrscheinlich Nekromantik. 1987 hast du den gemacht. Mit einer sehr bekannten Szene, wo ein Pärchen eine Leiche auspackt aus einem Plastiksack und dann ein Liebesspiel beginnt. Da wird die Leiche ausgepackt und dann gibt es sehr ausführliche Sexszenen mit einer Leiche, mit einem Skelett. Ziemlich explizit, Sex in allen Formen wird da praktiziert.
Aber schon Softsex eher, oder?
Ist schon Softsex, genau, aber doch auch ziemlich explizit. Was war denn dein Anliegen damals? Wieso? Was war dir so wichtig, so einen Film zu drehen und solche Szenen zu zeigen?
Also du hast ja gerade so ganz selbstverständlich von der deutschen Horrorszene gesprochen. Die gibt's ja gar nicht, ne?
Ja, okay.
Also in Deutschland wurde zwar der Horrorfilm erfunden mit Nosferatu und das Kabinett des Dr. Caligari, aber durch das Dritte Reich wurde ja so eine saubere Leinwand etabliert, sodass der Horrorfilm eigentlich immer schwer hatte. Und ich habe mir damals eigentlich vorgenommen, okay, man muss doch jetzt dem Horrorfilm mal zu neuen Ehren verhelfen und habe mich eben auch unheimlich geärgert, dass ich die ganzen Horrorfilme, die ich sehen wollte, in Deutschland nicht sehen konnte, weil die entweder geschnitten waren oder verboten waren. Das heißt, ich musste immer nach Holland oder nach England fahren, um mir denn da Videokassetten später zu kaufen. Und Nekromantik ist denn zwar sehr auch von dieser Horror-Community umarmt worden, aber letztendlich war das auch nicht weiter als ein Super-8-Film, den ich an Wochenenden mit meinen Punk-Kumpels gedreht habe. Der einzige Unterschied war, dass es sowas wie einen Produzenten gab, also jemanden, der das Filmmaterial bezahlt hat und mir das Plastikskelett bezahlt hat, aus dem ich dann mit dem Hauptdarsteller zusammen diese Leiche gebastelt habe. Und dass der uns einen anständigen Kameramann, aber auch auf Super 8 zur Seite gestellt hat. Und der hat dann einfach über einen Produktionszeitraum von fast 2 Jahren haben wir dann diesen Film an Wochenenden gedreht. Und das war jetzt auch nicht geplant, dass das ein weltweiter Erfolg, sage ich mal,
ja,
wird.
Ja.
Durch diese expliziten Sachen, die da drin sind, ist er auch nicht wirklich so verbreitet, aber er ist eben nicht berühmt-berüchtigt, ist er, würde ich mal sagen.
Ja, ja, ja.
Und ich habe eigentlich nicht gedacht damals, dass der über die Grenzen von West-Berlin hinausgeht. Ich habe den hier im Sputnik-Kino in Wedding, gab es da noch ein größeres gezeigt und da kamen 500 Leute und ich hatte irgendwie mit 60 gerechnet. Da war ich extrem, also ich bin da selbst etwas überrascht worden von.
Ja, genau. Und dann natürlich von der ganzen Entwicklung, die dieser Film dann genommen hat. Du schreibst in deinem Buch, dass es schon auch wie so ein politisches Anliegen war mit diesem Film, wenn ich das richtig sehe. Also dich gegen die Zensurpolitik hast du vorhin schon erwähnt.
Genau, weil wir eben den Film einfach selbst ins Kino gebracht haben. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann auch schon im Xenon-Kino gearbeitet als Filmvorführer und kannte die Leute vom Sputnik-Kino und konnte einfach sagen, ich habe einen neuen Film gedreht, der ist zwar wieder nur auf Super 8, aber ich mache ein Blow-up, also eine größere Filmkopie, die können wir dann im Xenon und im Sputnik-Kino zeigen. Wir haben den also nicht irgendwie der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft vorgelegt oder irgendwo, wir haben den einfach selbst gedreht und selbst vertrieben. Und später dann tatsächlich auch noch eine Videofirma gegründet, um ihn auf Video auszuwerten.
Und mit deinen anderen Filmen hattest du da, also es gab glaube ich keine Berührung jetzt hier mit der Zensurbehörde. Oder wurde dieser Film zensiert oder wurde andere Filme von dir zensiert?
Erstmal noch nicht. Also eine Zensur findet ja in Deutschland nicht statt, heißt es immer so schön. Das heißt, die konnten da jetzt nicht einfach drin rumschnippeln. Die hätten drin rumschnippeln können, wenn ich ihn eben vorgelegt hätte. Dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, wenn sie eine Freigabe möchten, müssten sie diese und diese Szene rausnehmen. Aber dieser Titel, freiwillige Selbstkontrolle, ließ mich vermuten, dass das freiwillig ist und ich habe es dann eben nicht gemacht. Das ging auch eine Zeit lang gut, bis irgendwann mal in Augsburg denn das Jugendamt sich ereifert hat und ein Indizierungsantrag kam für Nekromantik. Ein Indizierungsantrag ist noch nicht so schlimm, da ist erstmal nur ein Werbeverbot. Damit konnte ich es noch halbwegs leben, aber bei Nekromantik 2, der 91 rauskam, da war es dann schlimmer. Da gingen dann richtig Beschlagnahmungen los. Da wurden mir dann Straftatbestände vorgeworfen, wie die Gewaltverherrlichung und so. Also da musste ich mich dann wirklich richtig vor Gericht verantworten, damit ich ja, damit diese Filme als Kunst erklärt werden, weil sie sonst wahrscheinlich wirklich, also sie sollten tatsächlich vernichtet okay. werden. Also ja. ich habe da auch, glaube ich, in der deutschen Zensurpolitik dann so eine Art Exempel statuiert, weil natürlich ja sonst diese Filme, die beschlagnahmt und verboten wurden in Deutschland, das waren amerikanische Produktionen und die amerikanischen Filmemacher und Studios, die haben sich halt totgelacht, wenn der in Deutschland beschlagnahmt wurde. Ja Gott, schreiben wir auf die amerikanische Videokassette rauf, verboten in Germany, dann ist der noch erfolgreicher. Ja. Aber für mich war das ja existenzbedrohend. Ich hätte ja nie wieder was in die Kinos bringen können, ja, wenn spannend. Ich sozusagen ein Straftäter gewesen wäre, weil ich einen Horrorfilm gedreht habe.
Ja, ja. Also hat die Kunst dich da gerettet quasi?
Genau, es gab dann irgendwann einen Gutachter, einen Filmwissenschaftler, der anhand eines 20, 30 seitigen Gutachtens beweisen konnte, dass es sich bei Nekromantik 2 um Kunst handelt. Und dann ist der Film freigekommen und ich habe eine relativ zerschrotete Filmkopie meines Films aus der Asservatenkammer der Münchner Staatsanwaltschaft zurückbekommen.
Ja. Weil du wolltest ja auch provozieren wahrscheinlich, das war ja auch wie eine, so eine Art Tabubruch, solche Szenen zu zeigen, dann hast du da auch Reaktionen bekommen, auch offizielle Reaktionen. Wie siehst du das denn heute? Also ich habe mich gefragt, solche Filme würde man heute, die werden wahrscheinlich ganz anders angenommen werden. Ne? Wir sehen, es ist ziemlich sensibler geworden, es gibt ganz viele Triggerwarnungen überall. So ein Kaninchen, was du da schlachtest in dem Film, da sieht man ja wirklich, wie ein Kaninchen geschlachtet wird. Musste ich auch tatsächlich ein bisschen schlucken, als ich mir das angeguckt habe.
Das war auch damals der größte Aufreger. Also die Leute, die ersten Zuschauer von Nekromantik haben es nicht bis zu dem Liebesspiel mit der Leiche geschafft. Die waren schon bei dem Kaninchen draußen.
Ja. Und du lachst dann so drüber. Wie ist es denn für dich heute? Also hast du das Gefühl, das ist alles irgendwie blöd mit diesen ganzen Triggerwarnungen und dass man vor jedem kleinsten Gewaltding irgendwie so warnt und so? Oder?
Also ich muss komischerweise feststellen, dass meine Filme gut gealtert sind und aus heutiger Sicht geradezu politisch korrekt, weil im Gegensatz zu anderen Horrorfilmen bei mir die Frauenfiguren immer sehr dominant sind und die Opfer-Täter-Rollen eigentlich immer ausgetauscht sind. Das heißt, ich habe selbst Vorführungen auf feministischen Filmfesten miterleben dürfen, wo ich selbst nicht hin durfte, weil ich ein Mann bin, aber ich erinnere mich, dass Nekromantik zweimal in Wien lief auf einem Frauenfestival. Und danach gab es Schießübungen für Frauen. Das habe ich, oder? Aber ich war nicht eingeladen.
Ja.
Das fand ich dann auch schon wieder diskriminierend.
Ja, okay. Also sicher wird es, genau, kann ich auch total nachvollziehen. Aber trotzdem gibt es da so Szenen in deinen Filmen, wo du heute denkst, na, nicht gut, würde ich jetzt, hätte man nicht machen sollen.
Eigentlich nicht, weil ich ja immer gedacht habe, dass Horror, also ich glaube, ein großes Missverständnis ist ja, dass man mir immer unterstellt, die Sachen, die man in den Filmen sieht, würde ich befürworten. Das ist ja nicht so. Ich setze mich ja mit Sachen auseinander, die mich selbst verunsichern oder beängstigen. Und die bringe ich auf die Leinwand. Das hat so ein bisschen für mich einen therapeutischen Effekt, dass das Publikum darunter leiden muss. Ist natürlich tragisch, aber wie ich eben schon gesagt habe, dass die Filme wirklich jetzt ja überall, selbst bei Amazon bestellt werden können und so, das war für mich damals überhaupt nicht zu erahnen, dass diese Filme irgendwie, sie sind ja nicht etabliert, die haben bis heute keine Freigabe, aber dadurch, dass alle rechtlichen Schwierigkeiten, die so ein Film bekommen kann, hinter mir liegen, kann man die halt kaufen. Sie sind sozusagen strafrechtlich unbedenklich. Das ist der vornehme Ausdruck dafür.
Und sie werden weltweit geguckt und gekauft, wie du in deinem Buch schreibst, was natürlich ein großer Erfolg ist. Also die Leute leiden nicht nur drunter, sondern...
Genau, man darf das jetzt nicht überinterpretieren, aber es gibt sie, sag ich mal, in einer Handvoll Ländern, wo die Zensurbestimmungen so sind, dass es durchgeht. In Amerika natürlich, in Spanien, in Japan...
Ja.
In Großbritannien, aber in Großbritannien hat es zum Beispiel fast 30 Jahre gebraucht, bis die dann da eine Freigabe gekriegt haben. Also es ist ein langer und schwerer Weg.
Ja.
Ich kann jedem nur raten, der Horrorfilme machen will in Deutschland, ist keine gute Idee.
Und tatsächlich machst du ja heute auch gar keine Filme mehr. Du machst aber viele andere Sachen. Du machst Theater, du machst Musical, bist Comicautor, du machst Hörspiele, auch Horrorhörspiele, wollen wir auch gleich nochmal reinhören. Und du hast jetzt eben dieses Buch geschrieben über dein Leben. Und in dieses Buch wollen wir jetzt mal reinhören, damit wir auch mal hören, wie du schreibst, wie du da über dein Leben berichtest. Und das ist ganz spannend, weil du da in einer Szene auch beschreibst, wie du Requisiten besorgst für diesen Nekromantik-Film. Da musstest du nämlich Augen besorgen, Schweineaugen, und bist da in eine Schlachterei gegangen. Wir hören mal.
Schweineteile werden in große weiße Plastikwannen geworfen. Was tue ich eigentlich hier? Das fragt sich offenbar auch der stämmige Mann in Gummistiefeln und weißer langer Plastikschürze, der mich verwundert ansieht. Schweineaugen, sage ich. Wo bekomme ich die Schweineaugen? Wie viel brauchst du? Fragt mich der Veterinär. Er trägt die gleiche Kleidung wie die Schlachter. Völlig absurd, dass hier in der stinkenden Schweinehölle ein Tierarzt zugegen ist und dass er diesem unmenschlichen Massaker kein Ende bereitet. Der Tierarzt hat die Faxen dicke und greift entschlossen mit seinen behandschuhten Händen in das Augenfass. Er lässt die glitschigen Augen in eine Klarsichthülle gleiten und guckt mich fragend an. Ich sage nichts. Dazu müsste ich zu tief Luft holen. Ich will dem Mann nicht auf die Gummistiefel kotzen. Kurz darauf sitze ich mit der Tüte auf dem Schoß in der U-Bahn der Linie 7. Ich kann das Gewicht der Augen auf meinen Schenkeln spüren und habe das Gefühl, dass die Dinger irgendwie pulsieren. Ist das der Augendruck? Vor einer knappen Stunde haben die Glubscher ja noch in einem quietschlebendigen Schwein gesteckt und in die Hölle geblickt.
Also eindrücklich, ich finde, da würde man eigentlich am liebsten immer weiterlesen wollen. So ging es mir auf jeden Fall.
Ich bin selbst überrascht, dass ich das so gut lesen lässt.
Ja. Liest sich gut, ne? Aber bist du wirklich überrascht oder wie hast du das entschieden, dass du viele deiner Erinnerungen und Erfahrungen, die du hast, so aufschreiben möchtest und dass du daraus so eine Art Autobiografie machst?
Also tatsächlich basiert das Buch ja auf meinen Tagebuchaufzeichnungen von damals und mir war dann eigentlich beim Lesen dieser alten Aufzeichnungen klar, dass man das in der Jetztzeit eigentlich erzählen muss und so frei von der Leber weg. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch wenn ich Vorträge halte oder wenn ich irgendwo Diskussionen mache oder so, dass es immer besser ist, wenn ich mich nicht großartig vorbereite und einfach loslege und ich schreibe so ein bisschen so, wie ich spreche und das scheint zu funktionieren. Also es gab mal einen professionellen Lektor, der sich die Texte angesehen hat und der hatte viel zu ändern. Ich bin dann glücklicherweise bei einem anderen Verlag gelandet, der überhaupt nicht redigiert hat, der nur meine vielen Schreibfehler ausgebessert hat. Und ich bin sehr erleichtert, dass die ersten Leute, die das gelesen haben, zum Teil Sachen schreiben wie, ich habe es in einem Rutsch durchgelesen.
Ja.
Weil ich habe da schon 3-4 Jahre dran gesessen.
Das heißt, aber das sind Ausschnitte wirklich aus deinen Tagebüchern oder hast du das alles neu geschrieben?
Also ich habe es neu geschrieben, aber auf Basis dieser Tagebücher. Und die Tagebuch-Einträge sind sehr viel fragmentarischer natürlich. Ne?
Ja.
Aber ich konnte mich doch relativ gut, weil ich auch immer Fotos eingeklebt habe und viel fotografiert habe. Das Buch ist ja auch vollgestopft mit Fotos. Ja. Konnte ich mich da immer relativ gut wieder reinversetzen. Mhm. Aber ich bin schon gespannt, wenn jetzt Bekannte und Freunde von mir das lesen, ob die das auch so teilen, wie das so war, weil das natürlich ja meine Wirklichkeit ist.
Ja, das ist bei Erinnerungen natürlich immer so, ne? Das hast du nur deine eigene Wirklichkeit. Ist auf jeden Fall spannend, finde ich, weil du hast ja auch gleich das Zitat ganz am Anfang des Buches, das von Werner Herzog, dass Film gar nicht so eine Gelehrtenkunst ist, sondern Kunst für Analphabeten. Genau. Und so liest sich dein Buch auch, finde ich, jetzt gar nicht für Analphabeten, aber so, dass es quasi ein Buch auch viel über Film, was jetzt aber gar nicht so im Akademiker-Gestus daherkommt.
Also ich wollte natürlich auch ein Gegengewicht zu dem Kapitel, was dann irgendwann die zweite Hälfte des Buches dominiert, mit dieser Zensurpolitik, wo auch viel Gerichts- und Gutachtentexte zitiert werden. Und da musste man dann einfach mit dem natürlichen, gesunden Menschenverstand kontern immer wieder.
Ja, irgendwann hast du ja tatsächlich aufgehört, Filme zu machen. Und was du aber weiterhin machst, sind Hörspiele. Und das finde ich total spannend, dass du dieses Horror-Ding quasi nicht nur im Film lebst, sondern auch im Hörspiel. Wir können ja mal einen Ausschnitt hören aus einem relativ aktuellen Hörspiel von dir, Captain Berlin versus Dracula.
Mich werden sie nicht beißen, du instiger Vampir. Nur über meine Leiche!
Das genau, sterblicher Superheld, ist mein Plan.
Genau, Dracula gegen den Helden Captain Berlin, den du ja auch selber erfunden hast. Wie ist es denn für dich, einen Horror im Hörspiel zu machen? Ist nicht so weit verbreitet, würde ich sagen. Was ist anders am Horror im Hörspiel als Horror im Film?
Also auf die Idee gekommen, Hörspiele zu machen, bin ich nicht alleine, sondern der WDR hat mich, glaube ich, 2001 einfach angefragt und ich habe dann einfach angefangen, Filmprojekte, die ich nicht realisieren konnte, in Hörspiele umzuwandeln. Und den Ausschnitt, den wir jetzt gerade gehört haben aus Captain Berlin vs. Dracula, wo Bela B. von den Ärzten Dracula spricht, der Bela heißt, weil der erste Dracula-Teller Bela Lugosi war und so. Das ist natürlich auch eine Verbeugung vor diesen alten Europa-Hörspielen, die ich als Kind auch gehört habe. Also es gab da Schloss der Vampire oder Gruft der Vampire von Europa. Das waren damals so Schallplatten, die haben 6 Mark gekostet. Das sind 3 Euro, die konnte man sich kaufen. Und das waren auch Horrorsachen. Also in den 60er und 70er Jahren war Horror und Fantasy und Monsterkram war für Kinder. Also das gab diese Berührungsängste nicht.
Spannend finde ich, dass du ganz zum Schluss nochmal in deinem Buch so schreibst, dass man merkt, das ist jetzt nicht nur irgendwie Spiel und Spaß, diese ganze Horrorgeschichte für dich, sondern da kriegt deine Arbeit nochmal so eine richtige Bedeutung. Da schreibst du dann nämlich vom Urschock und dass es dir mit deiner Arbeit auch darum geht, die Menschen vom Urschock zu befreien. Kannst du uns beschreiben, was dieser Urschock ist?
Also es gibt diese Theorie, die, oh Gott, wie hieß der Autor? Luigi De Margi, glaube ich, der hat ein Buch geschrieben, der Urschock. Das habe ich auch hier in Schöneberg mal secondhand in so einer esoterischen Buchhandlung gefunden. Und das war mir jetzt teuer eigentlich, aber meine Frau hat es mir dann später zum Geburtstag geschenkt und da war ich sehr froh und habe eben gelesen, okay, der verortet im Grunde diesen, oder der benennt den Urschock. Der Urschock ist der Moment, in dem das erste Mensch oder das menschliche Wesen, wahrscheinlich noch affenähnliche Wesen, begreift, dass es endlich ist, also dass es sterben wird. Und das hat so einen Schock ausgelöst, dass das menschliche Hirn mit einem kulturellen Reflex reagiert hat und sich so komische Sachen wie Religion und Filme machen und Geschichten erzählen ausgedacht hat. Also
und Monster und Horror.
Genau, die ja dann schon eine sehr offensichtliche Versinnbildlichung von den inneren Dämonen oder von Ängsten sind, klar. Mhm. Also ich glaube, alles, was wir machen, soll uns nur ablenken vor der eigenen Sterblichkeit. Könnte man es jetzt über das Knie brechen. Ich habe versucht, in dem Buch noch etwas differenzierter auszudrücken, aber tatsächlich. Ja, also ich wurde ja auch oft von Leuten gefragt, wie kommst du denn auf diese abgefahrenen Sachen und so? Und ich habe dann immer gesagt, ich versuche eigentlich mich nur auf die Grundprinzipien zurückzubesinnen. In Horrorfilmen geht es immer um Sex und Tod. Und mir dann vorzuwerfen, Sex und Tod sei nur das Absurdeste, wo das eigentlich in allen Filmen drin ist, nur eben verschleierter und mit übersinnlichen Hokuspokus versehen und so, aber
bei dir hat man das Gefühl, Horror kommt dem Leben vielleicht sogar am nächsten, oder?
Also ich habe tatsächlich ja immer versucht, mich wirklich von diesen fantastischen Sachen fernzuhalten, zumindest bei meinen Filmen, und eher realistische Storys zu machen. Den Horror von nebenan sozusagen.
Ja. Und das natürlich nicht nur ganz brutal und schlimm, sondern auch immer wieder mit viel Humor, mit viel Leichtigkeit, wie man das auch in deinem Buch nachlesen kann. Das neue Buch von Jörg Buttgereit, das heißt Nicht jugendfrei, Tagebuch aus West-Berlin, ist erschienen im Martin-Schmitz-Verlag. 368 Seiten hat es, viele, viele Fotos und Abbildungen drin, kosten 36 Euro. Und wir haben hier gesprochen mit Jörg Buttgereit. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
Bitte, bitte.